أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir machen weiter mit einigen historischen Persönlichkeiten in der islamischen Geschichte. Und heute, wenn Allah erlaubt, würde ich gerne zwei Persönlichkeiten erwähnen, die Vorbilder sind in Sachen Reue. Wir haben ja bis jetzt Persönlichkeiten uns angeschaut, die eine Biografie haben, einen Lebenslauf haben, der voller Rechtschaffenheit ist. Ja, sie sind geboren in einer guten Umgebung, haben von Kindesbeinen an gelernt und so weiter und so fort und wurden zu Großen gelehrt. Jetzt reden wir aber über zwei Persönlichkeiten, die haben nicht so angefangen. Ganz im Gegenteil. Ja, sie sind erst einmal abgeirrt und waren in der Sünde. Und doch reden wir hier über gewaltige Gelehrte. Und das ist eine Motivation für jeden von uns, dass es nie vorbei ist, zurückzukehren zu Allah. Das ist Nummer eins. Und dass man viel erreichen kann, egal welche Geschichte du hast, egal woher du kommst, egal wie du gelebt hast. Du kannst hohe Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala erreichen. Der erste ist der große Gelehrte und Tabi'i Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala. Malik ibn Dinar gehört zu den gewaltigen Gelehrten, ist der Nachfolger von Al-Hasan al-Basri, also dass du schon mal die Dimension kennst. Das heißt, Malik ibn Dinar, rahimahullah, vertrat Al-Hasan al-Basri, also nachdem Al-Hasan al-Basri gestorben ist, rahimahullah ta'ala, war Malik ibn Dinar der Lehrer. Er hat seinen Lehrstuhl übernommen. Und das zeigt also, dass er etwas Gewaltiges erreicht hat, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Al-Dhahabi sagte über ihn, der Stern unter den Gelehrten. Er gehört zu den vertrauenswürdigen Tabi'in. Und er war einer der besonderen Schreiber des Korans, wie wir noch sehen werden, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Er ist also jünger als Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, aber lebte auch in dieser Zeit. Geboren ist er zur Zeit, als Ibn Abbas, radiallahu an, der Gouverneur geworden ist von Al-Basra. Und zu seinen Gelehrten, also Shuyukh, zu seinen Lehrern, gehört unter anderem Anas ibn Malik. Und er hat auch von Al-Ahnaf ibn Qais, also jetzt kommen ein paar Tabi'in, Sa'id ibn Jubayr, Al-Hasan al-Basri, ibn Sirin, dann hatten wir ja das letzte Mal, Al-Qasim ibn Muhammad und weitere Tabi'in gelernt. Und sowohl Al-Bukhari als auch Al-Nasa'i und andere haben ihn als authentisch eingestuft, was die Überlieferung angeht, wobei er jetzt nicht jemand war, der sehr viel überliefert hat, aber er war auf jeden Fall auch ein Überlieferer. Sein Vater Dinar war ein Sklave. Schon wieder. Ja, da haben wir jetzt schon mehrere, die Gelehrte sind und ihre Väter wurden eben entweder gefangen genommen wegen Kriege und zwar aus Sijistan. Und sein Beiname ist Abu Yahya. Das Besondere nun ist seine Geschichte. Malik ibn Dinar war zu Beginn erst einmal sowas wie ein Polizist. Ja, also er hat gearbeitet, ja, wie ein, ja, wie das Ordnungsamt oder sowas ähnliches, ja. Und er hat dann geguckt, dass alles in Ordnung ist, aber er war Alkoholiker. Also er hat Alkohol getrunken, was natürlich eine Sünde war, das wusste er auch, ja. Aber so gibt es einige Menschen, möge Allah uns alle recht leiten, ja, die noch in der Sünde gefangen sind. Möge Allah uns befreien aus unseren Sünden. Auf jeden Fall, Malik ibn Dinar war dann auf dem Markt und hat für Recht und Ordnung gesorgt. Allah iftah alaykum, ibarik fikum. Auf jeden Fall, dann eines Tages hört er, wie zwei sich streiten. Ein Händler, ein Verkäufer und ein Käufer. Und dann ist er zu ihnen hin und hat gesagt, was denn los? Und dann haben sie sich gestritten, ja, du hast mir nicht genug gegeben, doch, ich habe dir gegeben, nein, hast du nicht, doch, hast du und so weiter. Dann sagte Malik ibn Dinar, worum geht's denn? Da sagte der Kunde jetzt, der Käufer, ich habe ein Geschenk für meine beiden Töchter gekauft. Und er sagt jetzt, ich habe nicht genug bezahlt, obwohl ich ihm genug gegeben habe. Da sagte Malik ibn Dinar, und warum hast du überhaupt ein Geschenk gekauft? Da sagte dieser Käufer, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer zwei Töchter hat und sie pflegt und erzieht, dem werden sie ein Hindernis sein, ein Schutz sein vor dem Höllenfeuer. Und ich wollte ihnen diese Freude bereiten. Da sagte Malik ibn Dinar, dann bezahle ich dir dieses Geschenk, aber bitte deine Töchter, dass sie Dua für mich machen. Und hier müssen wir kurz mal innehalten. Erst einmal der Käufer. Das ist der Islam. Der Islam erzieht die Eltern, dass sie gütig sind gegenüber ihren Töchtern. Dass sie aufgrund dieses Hadiths ihre Töchter gut behandeln, ja, und ihnen eine Freude bereiten. Allah iftah alaykum. Man wird älter. Eine Freude bereiten. Möge Allah azza wa jalla uns ein gutes Ende geben. Auf jeden Fall, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Malik ibn Dinar, jetzt einer, der sündigt. Ja, der sündigt, der trinkt Alkohol. Und doch ist in seinem Herzen ein Funken Iman. Er sagte ja, ich bezahle dir das, die sollen Dua für mich machen. Warum Dua? Ja, weil er weiß, dass er sündigt. Das ist ja das, was den Muslim ausmacht. Selbst wenn er in der Sünde ist, er gesteht es. Er weiß, dass es Leid ist, dass es schlecht ist. Er wird sich freuen, von dieser Sünde wegzukommen. Aber er ist süchtig nach dieser Sünde. Auf jeden Fall, dann hat er eben das bezahlt, Malik ibn Dinar, und das war's. Dann sind die gegangen. Und Malik ibn Dinar war noch nicht verheiratet. Und dann hat er sich gedacht, ist doch was Schönes, Kinder zu haben. Also hat er sich dann vorgenommen, zu heiraten. Und Allah Azza wa Jal gab ihm eine Tochter. Seine Tochter wurde geboren. Und er hat weiterhin sein Alkohol getrunken, sein Wein getrunken. Und seine Tochter, immer wenn sie zu ihm hingegangen ist, hat sie den Krug immer umgeschüttelt oder weggedrückt, ja, wo Wein drin ist. Wenn da Wasser ist und so, hat sie es nicht angefasst. Immer nur der Krug mit dem Wein. Einmal, zweimal, dreimal. Da sagte sich Malik ibn Dinar, das kann ja nicht wahr sein. Also, das ist ja nicht normal. Das ist eine Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich damit aufhören soll. Also hat er sich fest vorgenommen, ich höre damit auf. Als seine Tochter nun 2 Jahre alt wurde, ist sie gestorben. Und hier, liebe Geschwister, auch wieder ein wichtiger Aspekt, Shaitan sucht sich genau diese Schicksalsschläge aus, um dich fertig zu machen. Bei Schicksalsschlägen, den am Iman festzuhalten, ist schwierig. Also will er dich demotivieren, Will er dir die Hoffnung wegreißen? Siehst du? Bitteschön. Jetzt hast du die ganze Zeit aufgehört und so weiter und so fort. Ja, du hast bereut, du hast jetzt keinen Alkohol getrunken, weil Malik ibn Dinar hat dann natürlich aufgehört, ja, als er gesehen hat, dass seine Tochter immer das wegschüttelt. Also hat er nicht mehr Alkohol getrunken. Als sie 2 Jahre alt geworden ist, ist sie gestorben. Da sagt der Shaitan, bitteschön, für nichts und wieder nichts hast du Alkohol aufgehört. Also, sagt Malik ibn Dinar, bin ich noch schlimmer geworden. Also im Alkoholtrink. Und das passiert vielen Menschen. Du bist krank, der Iman geht runter. Warum? Weil du kein Polster hast. Auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala brauchen wir ein Depot an Hasanat für solche Zeiten, für Schicksalsschläge. Weil bei Schicksalsschlägen, das trifft dich und der Shaitan macht dich fertig. Mit Einflüsterungen. Er erschwert dir die Ibadah. Ich habe jetzt doch keine Kraft, jetzt noch zu beten oder Koran zu lesen. Also ist er umso schlimmer geworden in Sachen Alkohol trinken. Er sagte dann, als nun der 15. Scha'ban gekommen ist, also so wie heute, und nur so zur Info, der 15. Scha'ban, ja, Allah Azza wa Jal vergibt jenen, die an Allah glauben, kein Schirk begehen und denjenigen, die nicht zerstritten sind, ja. Aber es gibt keine extra Ibadah für diesen Tag oder für die Nacht, also die letzte Nacht. Es gibt Leute, die machen dann eine extra Ibadah, also die schlafen den ganzen Scha'ban und am 15. wird gebetet. Das ist keine Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja, er hat gefastet, den ganzen Scha'ban, alaihi salatu wassalam. Er hat immer gebetet, das heißt, es gibt keine extra Ibadah für die Nacht zum 15. Scha'ban. Nun, es war aber Brauch bei Alkoholikern, das ist der Brauch der muslimischen Alkoholiker, dass sie sagen, im Ramadan wird nicht Alkohol getrunken. Alhamdulillah, immerhin. Alhamdulillah. Und damit die überhaupt dazu kommen, hören die wann auf? Ja, also du meinst 40 Tage vor Ramadan? Nee, es geht ja nicht um die Blutprobe. Es geht darum, also am 15. Scha'ban hören sie auf, damit 2 Wochen, damit sie wieder, ja, also wieder bei Sinnen sind, ja, wieder trocken sind. Aber der 15. Scha'ban, da wird getrunken, was das Zeug hat. Weil das war's. Wann geht's wieder weiter? Eid. Anstatt, dass man endlich aufhört. Und so gibt es Menschen, die so leben, oder nicht? Ramadan, jetzt müssen wir, astaghfirullah, können wir nicht sündigen. Ja, und nach Ramadan darfst du wieder sündigen? Du sollst doch Ramadan leben, damit du gar nicht mehr sündigst. Auf jeden Fall, dann hat er getrunken, was das Zeug hält, bis er umgefallen ist. Da träumte er einen Traum. Er sah, als ob er im Jenseits ist, Yawm al-Qiyamah. Und er hörte auf einmal so ein Schnaufen, so ein, von einem Wesen. Und da drehte er sich um und sah dann irgend so ein Ding wie ein Drache oder sowas ähnliches oder eine Riesenschlange. Tinnin auf Arabisch. Tinnin ist eine Schlange, auch Drache, ja. Aber jetzt, Tinnin heißt auch eine Riesenschlange. Auf jeden Fall irgendwas Furchteinflößendes, welches hinter ihm her rennt. Und der rennt, Malik ibn Dinar rennt im Traum jetzt. Und dieser Drache hinterher und dieser Drache will ihn verschlingen. Auf einmal sieht er einen ganz alten, gebrechlichen Mann an der Seite stehen. Und Malik ibn Dinar sagt ihm, hilf mir, da ist ein Drache, der will mich auffressen. Da sagte der alte Mann, du siehst, ich bin zerbrechlich, gebrechlich, ich kann dir nicht helfen, renn. Renn um dein Leben. Also rannte er und er rannte und er rannte und dieser Drache hinterher. Dann sah er diesen Mann nochmal, den gleichen alten Mann. Dann sagte er ihm, bitte hilf mir doch. Dann sagte er ihm, ich kann dir nicht helfen, ich bin zu schwach. Aber siehst du den Berg da oben? Geh mal darauf, vielleicht kannst du Rettung bekommen. Also ist er dann hochgerannt auf diesen Berg. Und je höher er steigt, umso mehr vernimmt er Stimmen von Kindern. Ihr wisst ja, dass die Kinder der Verstorbenen, also die verstorbenen Kinder, die vor der Pubertät gestorben sind, bei wem sind? Ja? Ibrahim alayhi salam. Auf einem Berg im Paradies bei Ibrahim und wer? Ja? Sarah. Genau. Und sie pflegen diese Kinder bis Yawm al-Qiyamah. Auf jeden Fall, dann ist er hochgegangen und auf einmal sieht er dort seine Tochter. Und dieser Drache wollte ihn gerade anpacken und da zeigte seine Tochter einfach mit der Hand so und der Drache ging wieder zurück. Und Malik ibn Dinar sagt, was ist hier los? Wer ist dieser Drache und warum hat dieser Mann mir nicht geholfen? Der schaut einfach so zu. Wo bin ich hier überhaupt? Da sagte seine Tochter, guck mal, mein Vater, das ist ja Yawm al-Qiyamah. Und der Drache, der Gewaltige, das sind deine schlechten Taten. Du hast ihn gefüttert mit deinen Sünden, bis er so gewaltig geworden ist. Und dieser Greis, dieser ältere Herr, das sind deine guten Taten. Du hast ihn verhungern lassen. Er hat keine Kraft, dir zu helfen. Und hättest du nicht das Geschenk gekauft für die zwei Mädchen, hätte Allah dich nicht begnadigt. Da ist er aufgewacht aus diesem Traum und ist sofort hat sich gewaschen und so weiter, ist sofort zur Moschee gegangen. Zu wem? Nein, nicht zum Traumdeuter. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, der war in der Moschee und hat einen Vortrag gehalten. Als Malik ibn Dinar in die Moschee reingegangen ist, hat Al-Hasan al-Basri gerade rezitiert, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ in Surat al-Hadid. Ist es denn nicht Zeit für die Gläubigen, dass ihre Herzen demütig werden gegenüber gegenüber dem Gedenken Allahs und gegenüber dem, was an Wahrheit offenbart wurde? Und das hat sein Herz getroffen. Er sagte, doch, Bella, es ist Zeit, ich muss zurückkehren zu Allah. Hier sehen wir, eine Ayah kann ein Herz umwandeln. Wenn der Moment da ist, wo man diese Ayah aufnehmen kann, weil das Herz war versiegelt, möge Allah unsere Herzen öffnen für die Wahrheit. Durch was versiegelt? Durch die Sünden. Der Shaitan verriegelt dein Herz, indem du immer sündigst. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer eine Sünde begeht, der bekommt einen schwarzen Fleck in seinem Herzen. Jede Sünde, nächster schwarze Fleck. Bis er dunkel wird, dieses Herz, finster. Dann ist es so wie ein Glas, was auf dem Kopf steht. Ja, also der Boden ist oben. Da kannst du ja nichts mehr reinfüllen. Und so wird man also aufgrund der Sünden die Wahrheit nicht mehr empfangen können. Und seitdem saß er dann bei Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala und lernte von ihm und wie gesagt von anderen. Das heißt, er hat mit dem Wissenserwerb später begonnen. Ja, also nicht schon als Kind, wie es bei anderen Tabi'in der Fall war, sondern viel später. Zu seinem Job gehörte dann, also sein Beruf war, den Koran zu vervielfältigen. Früher gab es ja keine Druckerei. Und du brauchst einen Koran. Du willst ja lesen oder nicht. Was machst du? Du beauftragst einen Menschen, der schreibt dann den Koran. Und wie gesagt wurde, das hat ungefähr auch 4 Monate gedauert. Schreib mal den Koran ab. Nicht mit hier abtippen, mit Tinte rein und dann hier Und dann schreibst du, das dauert, oder nicht? Also das war sein Beruf. Und das ist erlaubt. Also daraus erkennen wir auch, dass die Gelehrten das nicht verboten haben. Das heißt, Al-Quran normalerweise sollte ja kostenlos sein, oder nicht? Ja, Al-Quran an sich sollte kostenlos sein. Aber die Produktion der Masahif ist ja nicht kostenlos. Das Papier kostet Geld, die Tinte kostet Geld. Da muss jemand am Drucker arbeiten, ja, und deswegen ist es nicht verboten, dafür Geld zu bekommen, aber nicht zu wuchern, ja, dass du dann ein Milliardär wirst, nur weil du Masahif verteilt hast, sondern es geht nur darum, dass du eben die Kosten deckst, ja, und dass dieser Mensch davon leben kann. Malik ibn Dinar wurde also zu einem großen Gelehrten und sein Spezialgebiet war Tazkiyatun Nafs. Er war ein Gelehrter, natürlich in anderen Fächern. Aber er ist Vorbild in welchem Bereich? Er ist Vorbild in der Erziehung der Seele. Und das ist die wahrhaftige Tazkiyah. Einige, die sich zum Sufismus bekennen, zitieren Malik ibn Dinar oder Dhunnun und wie sie alle heißen, diese großartigen Gelehrten, die über die Tazkiyah geredet haben. Aber diese Gelehrten hatten ja keine Bid'ah. Das ist ja das Problem beim Sufismus. Die späteren, weil die Leute sagen, guckt mal, wir nehmen von Malik ibn Dinar und von anderen, Fudayl ibn Iyad, wie wir gleich sehen werden und so weiter, Abdullah ibn al-Mubarak, oh, gewaltige Gelehrten. Aber das Problem ist was? Sie haben dann Sachen hinzugefügt, das Tanzen zum Beispiel oder irgendetwas anderes, bestimmte Adhkar auf eine bestimmte Art und Weise. So haben die das nicht gemacht. Aber sie waren Gelehrte in der Ibadah. So sagte Malik ibn Dinar, O ihr, die ihr den Koran kennt, also die den Koran auswendig können, was hat der Koran bei euch angebaut? Dein Herz ist ein Ackerland. Und der Koran ist die Saat. Wie sieht's aus mit dieser Saat? Blüht sie? Habt ihr Früchte? Er sagt weiter, denn der Koran ist der Frühling des Gläubigen. Wie Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, O Allah, lass den Koran Frühling meines Herzens sein. Was soll das heißen? Also, ja Rabbi, lass mein Herz aufblühen durch den Koran. Wenn ich Koran lese, blüht mein Herz auf. Ich erhalte also was? Früchte. Wie Furcht und Hoffnung und so weiter und so fort. Denn Allah Azza wa Jalla lässt den Regen vom Himmel fallen und dann berührt er den Boden und so springt daraus die Frucht. Genauso also soll der Koran, wenn er dich berührt, die Ayat, auch Früchte hervorbringen. Ebenso sagte Malik ibn Dinar, der Gelehrte, der nicht gemäß seines Wissens handelt, ist so wie ein glatter Stein, der nicht fruchtet. Du kannst ja nicht auf einem glatten Stein etwas anbauen. Und Allah Azza wa Jal benutzt ja auch dieses Beispiel. Ja? Das Beispiel derer, die spenden, aber angeben, ja? Oder vorhalten. Ja, habe ich dir nicht das gegeben? Ich habe dir doch, weißt du noch, als ich dir geholfen habe und so. Allah Azza wa Jal sagt das Beispiel, wie ein Stein, كَمَثَلِي صَفُوَان, صَفُوَان also Stein, auf dem ein bisschen Staub ist, ein bisschen Erde ist auf diesem Stein. Wenn es regnet, was passiert? Ist die Erde weg. Du kannst da nichts anbauen. Die Erde ist nicht fest. Und so ist der Wissende, der nicht gemäß seines Wissen handelt. Der hat zwar Wissen. Auf diesem Stein ist Erde. Das Wissen ist die Erde. Normalerweise, Erde ist fruchtbar. Und der Stein ist dein Herz. Aber dein Herz ist nicht ein geeigneter Boden für diese Erde, für diese Dünger. Und bei dem kleinsten Problem, beim kleinsten Schicksalsschlag, weg ist diese fruchtbare Erde. Also er profitiert nicht von seinem Wissen. Bekannt war Al-Hasan Malik ibn Dinar rahimahullah für seine Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Also da gibt es mehrere Geschichten. Also es war gang und gäbe, wenn er eine Ayah hört, dass er umfällt. Aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und das heißt natürlich nicht, dass man in Paranoia lebt, sondern das bedeutet, dass man Hoffnung hat und Furcht hat. Hoffnung, alhamdulillah, haben wir ja alle. Aber wo ist die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala? Wie bekomme ich Furcht? Indem ich mir vor Augen halte, was bedeutet es, dass Allah azza wa jal der Gewaltige ist, der Bezwinger ist, derjenige, der schmerzhafte Strafe verleiht. Ich muss mich befassen mit Jahannam. Was ist Jahannam? Wie sieht Jahannam aus? Damit man diese Furcht bekommt. Was wäre, wenn Allah mir nicht vergibt? Möge Allah uns vergeben, ja Rabbi. Ja Rabbi, behandle uns mit deiner Gnade. Das muss ich nachvollziehen. Nicht, dass ich die Hoffnung verliere, nein, nein. Sondern, das hatte ich ja schon mal erwähnt, wie Ibn al-Qayyim sagte, die Ibadah ist wie ein Vogel. Der Kopf ist was? Liebe. Und die Flügel sind? Hoffnung und Furcht. Liebe ist der Motor. Weil du Allah liebst, willst du zu ihm hin. Und wie behältst du dein Gleichgewicht auf dem Weg zu Allah? Durch Hoffnung und Furcht. Eine besondere Geschichte war, er war arm. Also Malik ibn Dinar hatte nicht so viel Geld. Ja, diese Arbeit ist ja keine Arbeit, wo du viel Geld verdienst. Sondern gerade nur so, ja, weil du willst ja nicht durch den Koran reich werden. Ja. Auf jeden Fall kam eines Tages ein Dieb in seine Wohnung und er hat gesucht. Und Malik ibn Dinar war dort. Und dieser Dieb hat gesucht und gesucht und gesucht. Und Malik ibn Dinar sagte dann zu ihm, und? Hast nichts gefunden, oder? Hier gibt's auch nichts. Er sagte ihm dann, aber wie wär's, wenn ich dir etwas anderes gebe? Geld habe ich nicht. Aber wie wär's, wenn ich dir etwas anderes Wertvolles gebe, und zwar einen Ratschlag? Und der Dieb sagte, okay. Er sagte, komm, mach Wudu und bete 2 Raka'a, auf dass Allah azza wa jal dich von dieser Sünde abwehrt und rettet. Und seitdem hat er das Stehlen unterlassen. Und das war gang und gäbe bei den Salaf as-Salih, dass Sünder durch ein Wort, ein Gespräch aufhören. Denn diese Menschen hatten Iman. Sie haben gelebt für Allah subhanahu wa ta'ala. Wann ist Adhan? Ah, mashallah, Allahumma barik, dann haben wir genug Zeit. Die zweite Persönlichkeit, über die wir heute reden wollen, inshallah ta'ala, ist etwas später, ja. Aber ihr werdet sehen, was die Verlinkung ist bei beiden. Und zwar Al-Fudayl ibn Iyad. Auch ein gewaltiger Gelehrter. Und er kommt aus Usbekistan, aus Samarkand. Und das war auch kein Wunder, viele Gelehrte sind keine Araber, Al-Bukhari und so weiter, Tirmidhi, ja, Al-Nasai, sind ja gar keine Araber. Aber es sind Muslime. Und darum geht's. Inna akramakum indallahi atqakum. Das heißt also, die Edelsten bei Allah unter euch sind die Gottesfürchtigsten. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Araber und Nicht-Araber. Sondern die Gottesfurcht, deine Handlungen, deine Taten sind das, was dich auszeichnet und nicht deine Herkunft. Auf jeden Fall, Al-Fudayl ibn Iyad hatte auch eine Geschichte bezüglich seiner Reue. Auch er war jemand, der gesündigt hat vorher. Er war kein Mensch, der von Beginn an immer in einem guten Umfeld gelebt hat, ja, also, sondern gesündigt hat. Und seine Sünde war er war ein Räuber, jazakallahu khair. Also nicht nur Diebstahl, sondern diese Leute, die Genau, also Karawanen und so weiter, wie nennt man sowas? Ist ja nicht nur Diebstahl, oder? Ja? Überfälle, genau, also Überfälle auf Karawanen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, er war so ein Räuber und bekannt. Al-Fudayl ibn Iyad, das war ein Name. So sehr, dass die Menschen immer geguckt haben, welche Route nehmen wir. Du kannst nicht die Route nehmen, wo Al-Fudayl da ist. Das heißt, wenn bekannt ist, hört mal zu, die letzten Tage Al-Fudayl hat da ein bisschen gearbeitet auf dieser Route. Also nimmst du eine andere Route. Ansonsten kannst du es vergessen. Auf jeden Fall, das ging Jahre so. Und irgendwann, das ist die erste Sünde, irgendwann hatte er eine Verabredung mit einer Frau im Haram. Und er wollte hin und da gab es so eine, wie so eine Mauer, ja, das, die Wohnung von dieser Frau, da gab es eine Mauer. Und er wollte über die Mauer und auf einmal hört er eine Ayah, wie irgendjemand eine Ayah liest. Welche Ayah? Ja? Genau. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. Ist es nicht Zeit für die Gläubigen, dass ihre Herzen demütig werden gegenüber dem Gedenken Allahs und gegenüber dem, was Allah an Wahrheit offenbart hat? Als er diese Ayah gehört hat, hat er gesagt, doch, es ist Zeit. Und ist dann zurück. Er ist nicht zu dieser Frau. Und dann hat er irgendeinen Ort gesucht, um jetzt zu bleiben. Und dann ist er irgendwo hin, ja, wo auch andere Menschen waren. Und da hört er, wie sie sprechen, welche Route nehmen wir denn? Sollen wir jetzt los? Nein, auf keinen Fall. Der Fudayl war doch... Hast nicht gehört, was da gestern passiert ist? Ja, wart ab, bis der Fudayl mal weggeht, ja, sich eine andere Route nimmt, ja, und dann können wir dahin. Und Al-Fudayl saß nebendran. Der hat natürlich nicht gesagt, hallo, ich bin Al-Fudayl, ja, sondern er hat ihn, also mit sich selbst geredet und hat gesagt, Subhanallah, bin ich so ein schlimmer Mensch, dass die Menschen nicht ihr Leben leben können, nur wegen mir. Also ist er von dieser Sünde weg und wurde ein gewaltiger Lehrer und Gelehrter, rahimahullahu ta'ala. Er lernte nun bei den Tabi'in. Also er hat jetzt nicht die Sahaba gesehen, sondern er lernte bei den Tabi'in. Zu seinen Schuyuch gehören Al-A'mash und Al-Thawri, also Sufyan Al-Thawri und so weiter und so fort. Und zu seinen Schülern, einer seiner Schüler ist Al-Shafi'i, rahimahullah. Vom Räuber zum Lehrer des Shafi'i, rahimahullah. Allah Azza wa Jalla ist zu allem fähig. Und egal wie deine Geschichte aussah, wie dein Leben aussah, du kannst eine gewaltige Stufe erreichen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Zu seinen Schülern gehört auch Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak, inshallah, möge Allah uns erlauben, über ihn zu reden. Das ist also ein Riesenkaliber an Gelehrte in mehreren Sachen. Er war ein gewaltiger Krieger und ein gewaltiger Gelehrte und ein gewaltiger Zahid, also enthaltsamer Mensch, ja, in der Tazkiyah. Es heißt, dass Abdullah ibn al-Mubarak Al-Fudayl ibn Iyad kritisiert hat, denn Al-Fudayl ibn Iyad nach seiner Taube, er war ja im Irak, das war ja alles im Irak, dann ist er nach Mekka und ist dort geblieben, weil er wollte neben der Kaaba sein. Sein Rest des Lebens wollte er in der Ibadah verbringen. So sehr war er bekannt für seine Ibadah, dass er viel betet und viel fastet, dass er den Titel bekommen hat, Abidul Haramain. Haramain wisst ihr, Mekka und Medina, die zwei heiligen Städte. Er ist der Betende der Haramain, also der beste Diener in Al-Haramain. Das ist ein gewaltiger Titel. Abdullah ibn al-Mubarak, wie gesagt, war in vielen Kriegszügen, er war ein Gelehrter, aber auch ein Soldat. Und es heißt, da sind sich die Wissenschaftler nicht einig, ob dieses Gedicht tatsächlich von Abdullah ibn al-Mubarak ist oder nicht. Ya abid al-harameini law absartana la'alimta annaka bil-ibadati tal'abu. O abid al-haramein, das ist wer? Al-Fudayl ibn Uyad. Wenn du uns sehen würdest, dann würdest du wissen, dass du da nur spielst. Du bist in Mekka und hier geht's ab, hier sind Kriege. Ja. Wenn deine Wange nass wird durch deine Tränen, so werden unsere Hälse nass durch unser Blut. Ja, also er kritisiert ihn, dass er jetzt nicht mit ihm ist. Einige Wissenschaftler sagen, nein, das stimmt nicht. Wallahu a'lam, auf jeden Fall, wie dem auch sei. Es heißt nämlich, dass Al-Fudayl ibn Uyad, als er mitbekommen hat, dass Abdullah ibn al-Mubarak das gesagt hat, dass er dann geweint hat. Ja, dass er gesagt hat, du hast recht. Auf jeden Fall, nicht alle Gelehrte sind in den Krieg gezogen. Malik, rahimahullah, also der Imam Malik, Malik ibn Anas, war auch nicht im Krieg. Also, denn wenn es genug Soldaten gibt, muss ja nicht die ganze Welt in den Krieg ziehen. Ja, also es gab ja damals in der Zeit, ob das die Umayyaden sind, die Abyssinier sind, Al-Abbasiyun, also die Dynastie nach den Umayyaden, da gab es ja Armeen, ja, und Soldaten. Und deswegen gab es Gelehrte, die waren nicht in Kriege beteiligt. Das heißt nicht, dass sie nicht mutig waren, sondern sie haben einen anderen Dschihad umgesetzt, und zwar den Dschihad mit dem Koran. Allah Azza wa Jal erwähnte diese Form. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Und führe den Dschihad durch ihn, also den Koran, es geht um den Koran, und führe den Dschihad durch ihn auf gewaltige Art. Und der Dschihad mit dem Koran ist eine Rede, so wie auch Allah Azza wa Jal sagte, Ya ayyuha an-Nabiyu, jahidil kuffara wal munafiqin. O Prophet, führe den Dschihad aus gegen die Kuffar und die Heuchler. Gegen die Kuffar bedeutet natürlich nicht für alle Islamkritiker, ja, dass man auf den nächsten Markt geht und die Leute abschlachtet. Hat das der Prophet getan? Alayhi salatu wasalam. Hat er nicht getan. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam ist nicht auf die Leute los, obwohl in Medina lebten die Juden und so weiter. Er hat nicht einfach so drauf los die Leute umgebracht. Außer wurde angegriffen, alayhi salatu wasalam. Da hat er sich verteidigt. Alayhi salatu wasalam. Sondern das bedeutet also, diejenigen, die dich bekämpfen, bekämpfe sie. So, bei den Kuffar ist ja klar, das ist dann ein Krieg, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte. Aber wie bekämpft man Munafiqun? Der Heuchler zeigt sich ja nicht. Der sagt, ich bin Muslim. Wenn er sich zeigen würde, wäre ja klar, dass er ein Kafir ist. Aber der Heuchler ist ja was? Ein Ungläubiger, der so tut, als ob er Muslim sei. Ja, wie willst du denn bekämpfen? Mit Worten, indem du aufklärst, indem du seine Intrigen aufdeckst. Ja? Das heißt also, es gibt viele Gelehrte, die waren keine Soldaten, sondern sie haben sich gekümmert um die Wissenschaften. Deswegen ist es falsch, einen Maßstab aufzustellen. Ja, wer nicht in die Kriege gezogen ist oder wer nicht im Gefängnis war oder Allahu a'lam, ist kein Gelehrter. Was soll denn das? Also wer hat diesen Maßstab aufgestellt? Man kann auch, wie Imam Malik, rahimahullah ta'ala, gut, er wurde schon bestraft, also er wurde gefoltert, so dass er nicht mehr seine Arme aufeinanderlegen konnte im Gebet. Aber ich meinte damit, er ist nicht in den Krieg gezogen. Und es gibt noch andere. Auf jeden Fall, Al-Fudayl ibn Uyad, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, hat sich dann nach Mekka begeben und ist auch dort gestorben. Das Besondere an ihm war auch, dass er bis zu seinem Tode über seine Sünden geweint hat. Und das ist auch eine Lehre für uns. Er hat seine Sünden nicht vergessen. Sollen wir Hoffnung haben oder sollen wir keine Hoffnung haben? Doch. Habe Hoffnung, aber sei dir nicht sicher. Das ist ja Hoffnung und Furcht. Nicht Hoffnung ohne Furcht. Hoffnung, ja Rabbi, ich erwarte von dir, weil du es versprochen hast, dass du mir vergibst. Aber Furcht, vielleicht war meine Reue nicht rein, nicht gut genug. Denn, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah erwähnt, es gibt Krankheiten der Reue. عِلَلُ التَّوْبَ. Dass du die Reue machst, nicht für Allah. Ein klassisches Beispiel. Jemand sagt, ich rauche nicht mehr Zigaretten, ich höre auf damit. Alhamdulillah, sehr schön. Warum denn? Ist mir zu teuer geworden. Ja, das ist ja nicht wegen Allah. Hier darfst du jetzt nicht sagen, nein, nein, rauch weiter. A'udhu billah, a'udhu billah. Du darfst du nicht jemanden motivieren zu sündigen, sondern sage ihm, erneuere deine Reue. Er soll aufhören, ja. Aber nicht, weil es teuer ist. Selbst wenn es jetzt kostenlos wird, du kriegst es immer kostenlos. Hör auf. Warum? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du musst gucken, warum hörst du jetzt mit der Sünde auf? Für Allah oder es ist dir zu teuer geworden? Du hast Angst vor der Bloßstellung, vor den Menschen oder irgendetwas anderes. Der Shaitan kommt zu dir und sagt, hör mal zu, deine Reue ist nicht aufrichtig, also sündige weiter. Da darfst du nicht in diese Falle tappen. Nein, nein, sündige nicht weit, sondern erneuere deine Taube. Einfach nur, warum mache ich das? Nicht, weil es zu teuer wurde oder irgendetwas anderes, sondern für Allah subhanahu wa ta'ala. Also war Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, bekannt dafür, dass er sehr viel geweint hat. Rahimahullah ta'ala. Und wenn man ihn gefragt hat, was ist denn los, warum weinst du denn? Dann sagt er, es war ja bekannt, wer er war. Das war also diese Sünde war ja kein Geheimnis. Die ganze Welt wusste, wer Fudayl ist, der Räuber. Im Gegensatz, also nicht, dass du, wenn du jetzt weinst wegen deiner Sünde und dann sagst, ja, ich war und ich hab, a'udhu billah. Man soll nicht über seine eigenen Sünden reden, sondern bedecke diese. Allah Azza wa Jalla hat dir diesen Schutz gegeben, stelle dich nicht bloß. Und der Sinn, warum Allah das so geboten hat, ist, dass nicht irgendjemand auf die Sünde kommt. Stell dir mal vor, du erzählst, ja, früher, ich habe so die Drogen bekommen und dann habe ich das. Und der Typ hört dir, so geht das. Und dann macht er dir das nach. Und deswegen soll man nicht über die eigenen Sünden reden. Aber Al-Fudayl ibn Iyad, seine Sünde war, wie gesagt, war öffentlich. Er war der Räuber schlechthin. Und deswegen hat er das gesagt. Ich bedauere meine Sünde, die ihr ja alle kennt. Also so hat er es gemeint. Ja? Und deswegen weine ich immer noch. Warum? Weil die Taube, so wie Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, eine Station ist, die bleibt mit dir bis zum Tod. Es gibt nicht in der Tankstelle, du gehst tanken und gehst raus, die Tankstelle verlässt du. Die Taube ist, du gehst tanken und nimmst die Tankstelle mit. Die brauchst du permanent. Die Reue ist nicht nur ein Moment und das war's, sondern die Reue bedeutet, dass du permanent bereust. Warum ist das so? Damit du immer mehr Gutes tust. Wenn du wüsstest, okay, Allah hat die Reue angenommen, dann würdest du nicht mehr so viel beten. Dann würdest du nicht mehr so viel fasten. Und deswegen sagt Ibn al-Qayyim wunderschöne Worte. Wenn Allah einen Diener an seine Tür bringen will, lässt er ihn sündigen. Allah lädt dich ein, komm doch zu mir, bete, faste mehr, lies mehr Koran und du bist nicht da. Komm doch, lies doch und du bist nicht da. Okay, dann kriegst du eine Einladung. Wie sieht diese Einladung aus? Allah beschützt dich nicht vor einer Sünde. Nicht Allah hat dir gesagt, du sollst sündigen. Nein, nein, Allah will nicht. Aber ohne Schutz Allahs würden wir ja immer sündigen. Glaubst du, die eine Sünde, die du nicht getan hast, hast du nicht getan, weil du der Meister bist? Nein, nein, das hast du nicht getan, weil Allah dich gerettet hat. Würde Allah dich lassen, möge Allah uns davor bewahren, dann würdest du sofort sündigen. So, wenn Allah jetzt jemanden erziehen will, der nicht zu ihm kommt, geh doch in die Moscheen, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, ich habe dies und jenes. Lies doch Koran, ja, Ramadan, inshallah, aber jetzt habe ich... Der will nicht zurückkehren zu Allah, alles klar. Dann hilft ihm nicht, die Sünde zu unterlassen. Und zack, fällst du auf die Schnauze. Und dann wachst du auf, ja Rabbi, was habe ich nur getan, ja Rabbi? Ich muss in die Moschee gehen, ich muss Koran lesen, aha, siehst du? Das heißt, Allah Azza wa Jal bringt dich zu ihm. Ja, soll das heißen, wir sollen sündigen, damit wir zu ihm kommen? Natürlich nicht. Sondern das bedeutet, wenn du mal gesündigt hast, dann lass es eben eine Einladung sein von Allah, dass du zurückkehrst zu ihm. So wie bei Malik ibn Dinar, so wie bei Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahuma, Allahu tabaraka wa ta'ala. Al-Dhahabi, rahimahullah, sagte über Al-Fudayl ibn Iyad, er ist Shaykhul Islam. Allahu Akbar. Also damit ihr nur wisst, was für eine Dimension, das ist jetzt nicht einer, okay, da war Räuber und jetzt, alhamdulillah, der liest Koran und das war's. Nein, nein, das ist ein Riesengelehrter geworden. Shaykhul Islam. Das kriegt ja nicht jeder, diesen Titel. Das bedeutet, dass ein Riesengelehrter geworden, was du ihn auch fragen möchtest, er hat eine Antwort drauf. In jedem Fach, in jeder Disziplin. Ibn Hajar, rahimahullah, der Hadith-Gelehrte, der große Hadith-Gelehrte, sagte, er ist ein vertrauenswürdiger Abid, also jemand, der viel Ibadah macht und ein Vorbild. Der Kalif Harun al-Rashid, inshallah werden wir auch über ihn was hören, wenn Allah erlaubt, wenn wir dann weitermachen mit der politischen Geschichte, das ist ja jetzt hier eher die wissenschaftliche Geschichte. Er sagte, ich habe noch nie jemanden gesehen, der eine gewaltigere Ausstrahlung hat. Also Heiba, ich weiß nicht, wie übersetzt man Heiba? Heiba ist diese Ausstrahlung, dass die Leute dich respektieren. Gibt es ein anderes? Aura? Ja. Auf jeden Fall, Jazakallahu khairan. Als Malik und niemand, der gottesfürchtiger ist als Al-Fudayl. Also auch hier ein gewaltiger Lob. Und Harun al-Rashid, das werden wir ja sehen. Also Harun al-Rashid, es war ein gewaltiger Kalif, ja, der auch die Gelehrten respektiert hat. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, Abdullah ibn al-Mubarak, sagte über ihn, auf der Erde gibt es niemanden, der besser ist als Al-Fudayl ibn Iyad. Deswegen sagen ja die einige Wissenschaftler, dieses Gedicht kann nicht richtig sein. Weil Abdullah ibn al-Mubarak, das ist sicher, hat ihn gelobt. Warum kritisiert er ihn dann? Deswegen, Wallahu a'lam, möge vielleicht sein, dass es in einer gewissen Zeit war oder so, Wallahu a'lam. Auf jeden Fall, Abdullah ibn al-Mubarak lobte Al-Fudayl ibn Iyad. Zu den Aussagen von Al-Fudayl ibn Iyad gehört, wer Allah fürchtet, dem wird nichts schaden. Und wer einen anderen fürchtet außer Allah, dem wird nichts nützen. Und er sagte auch, je kleiner die Sünde ist, umso gewaltiger ist sie bei Allah. Je kleiner die Sünde bei dir ist. Also je mehr du eine Sünde verharmlost, ist doch nicht schlimm, macht doch nichts, umso gewaltiger ist sie bei Allah. Und je gewaltiger sie bei dir ist, umso kleiner ist sie bei Allah. Das heißt, es mag sein, dass jemand, er trinkt keinen Alkohol und macht keinen Sinne und so weiter, diese großen Sünden macht er nicht. Aber er denkt sich, diese eine kleine Sünde, wo ist das Problem? Kann ich machen? Das ist schlimm bei Allah Azza wa Jalla. Was ist schlimm? Diese Überheblichkeit. Dass du denkst, du wärst was Besseres. Ich mache ja nur kleine Sünden. Der andere, der trinkt Alkohol und der bereut das so tief. Es tut ihm weh. Er kommt noch nicht weg. Also wenn er wegkommen würde, Alhamdulillah, er kommt noch nicht weg von dieser Sünde. Er versucht es. Es tut ihm weh. Er will gar nicht. Und deswegen bittet er um Vergebung bei Allah nach jeder Sünde. Und deswegen sagt auch Ibn Taymiyyah, rahimahullah, es mag sein, dass man durch eine gute Tat in die Hölle kommt und es mag sein, dass man durch eine Sünde ins Paradies gelangt. Wie denn das? Natürlich, indem diese Sünde, die du da getan hast, dich zu Gutem führt. Wie zum Beispiel jemand Alkohol oder Allahu a'lam, welche Sünde man macht, der hat jetzt einen Kredit genommen mit Zinsen, ja, und er sagt, ja Rabbi, es tut mir leid. Und nach diesem Kredit hat er wirklich aufrichtig bereut. Und jetzt betet er mehr und fastet mehr und macht Qiyamul Layl. Warum? Weil er weiß, er hat eine Last. Er muss mehr tun. Der andere, der macht zwei Raka'a Qiyamul Layl, Allah, Allah, guck mal, ich bin toll, Junge, bin ich super. Und denkt dann, der Vers, und das ist die schlimmste Sünde überhaupt, das ist die Sünde von Iblis, möge Allah uns vor seinen Tücken bewahren. Ebenso zu seinen Aussagen gehörte von Al-Fudayl ibn Uyad, er sagte, hätte ich einen Wunsch frei bei Allah, den er mir erfüllt, würde ich ihn benutzen für den Herrscher. Also wenn ich ein Dua frei habe, mache ein Dua, dann sagte er, ich würde nicht Dua für mich machen, sondern für den Herrscher. Dann fragte man ihn ja, aber warum denn? Dann sagte er, wenn ich Dua für mich mache, haben die Menschen nichts davon. Aber wenn ich Dua für den Herrscher mache, dann haben die Menschen was davon. Das heißt, wenn du sagst, ja Rabbi, leite sie recht, lass sie gerecht werden, nehme die Ungerechtigkeit weg von ihnen und so weiter und so fort. Wer profitiert davon? Wie viele Menschen? Oh, aber tausende Menschen. Aber wenn du sagst, ja Rabbi, gib mir etwas, wer profitiert davon? Nur du. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht Dua für sich selbst machen soll, sondern er wollte die Menschen nur motivieren, mach Dua, damit diese Herrscher rechtgeleitet werden, damit sie mit ihrer Ungerechtigkeit aufhören. Denn Allah ist zu allem imstande. Ebenso sagte er, ein Diener erreicht die Wirklichkeit des Glaubens, also die Essenz des Glaubens, einen wirklichen Glauben, erst, wenn er die Prüfung als Gabe ansieht. Das ist Glaube, sagt er. Wenn er die Prüfung als Gabe ansieht, du bist krank geworden, soll das jetzt heißen, wir sollen Allah anflehen, gib uns die Prüfung? Nein. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, und wende von uns das Schlechte ab, was du vorbestimmt hast. Aber das bedeutet, wenn es dich trifft, du sagst, ja Rabbi, beschütze mich, bewahre mich vor Schicksalsschlägen. Aber es wird irgendeiner kommen. So, du darfst nie denken, dass das schlecht ist für dich. Denn Allah behandelt dich durch Schicksalsschläge. So wie die Operation keine Folter ist, sondern eine Behandlung ist. Du hast Schmerzen, es fließt Blut, du kannst dich vielleicht nicht richtig bewegen. Es ist gefährlich und trotzdem ist es am Ende gut für dich. Und so sind die Schicksalsschläge, die Allah Azza wa Jal einem Menschen gibt. Dass du weißt, Allah hat mir die Krankheit gegeben, diese Armut gegeben, dieses Problem gegeben, familiär, Allahu A'lam was, damit ich zurückkehre zu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damit ich mehr Allah Subhanahu wa Ta'ala anbete. Und er sagte, Allah genügt, um jemand, also wie soll man das übersetzen, kafa billahi muhibban, es reicht aus, wenn wir nur Allah haben, den wir lieben. Ich brauche keinen anderen, ich brauche nur Allah. Ich brauche niemand anderen, den ich lieben muss. Ich brauche nur Allah Azza wa Jal. Und es genügt der Koran als Mu'nisan, Geborgenheit, also es genügt, ich habe Geborgenheit genug durch den Koran. Ich brauche niemanden, der mich begleitet. Wenn ich den Koran mit mir habe, Alhamdulillah, ich brauche nichts mehr. وَبِالْمَوْتِ وَاحِظًا. Und Warner genug ist wer? Der Tod. Ich brauche nicht noch einen Warner, der mich aufklärt und warnt, kehre zurück zu Allah. Ich weiß ja, dass ich sterben werde. Das sind also einige Aussagen von Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, und er lebte ungefähr 80 Jahre. Welch gewaltige Gelehrte. Und wie gesagt, bei diesen beiden, Malik ibn Dinar und Al-Fudayl ibn Iyad, sehen wir, wie Menschen, die zwar vielleicht eine, heutzutage nennt man das ja, man hat eine Jahiliyyah, ne? Dass man eine Jahiliyyah hatte, ja, aber danach zu Sternen wurde, zu Leuchten wurde, Menschen, die bis Yawm al-Qiyamah gelobt werden. Warum? Weil sie aufrichtig bereut haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala und die Tore der Reue für uns öffnen. Möge Allah azza wa jall uns ein gutes Ende geben. Möge Allah unsere schlechten Taten umwandeln in gute Taten. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.